Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
1904 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
Dann heiße ich Sie und euch herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Inside Schalke, an historischer Stätte in der Kampfbahn Glückauf. Wir sind auswärts und doch zu Hause. Dort, wo die Geschichte des FC Schalke 04 begonnen hat, dort, wo sie ganz, ganz groß wurde. Und einige von den Männern, die dafür verantwortlich zeichnen, dass der FC Schalke 04 so groß wurde, wie er ist, dass er so legendär ist, wie er ist, haben wir heute unter uns.
Genau, ich fange einfach mal hier der Reihenfolge nach an. Neben mir steht jemand, den ich eigentlich nicht vorstellen muss, zumal keinem Schalker vorstellen muss. Ich sag's trotzdem, es ist Klaus Fischer, es ist der Mr. Fallrückzieher, der Torschütze des Tores der 10. der 70er Jahre. Klaus Fischer, herzlich willkommen.
Hallo.
Neben wir auch ein Mitglied der Pokalsiegermannschaft von 1972 und außerdem war er mal Schalke-Präsident, Helmut Kremers. Der Wald stirbt, die Tanne steht. Klaus Wichtel, der mal kurzzeitig den Rekord gehalten hat als ältester Bundesliga-Profi, inzwischen eingestellt, ebenfalls Mitglied der Pokalsiegermannschaft von 72. Klaus Wichtel! Der Mann neben Sinan war mal Schalkes Außenminister. Der Mann, der hier ein Heimspiel im allerwahrsten Sinne des Wortes hat, weil er ganz ein paar Meter von hier groß geworden ist. Und er hat die Knappenschmiede quasi mit aufgebaut. Bodo Menze. Aufsteiger 2026, die kennen wir alle. Aufsteiger 1991. Der Kapitän der Aufsteigermannschaft von 91. Er hat damals Schalke zurückgeführt in die Bundesliga. Didi Schacht.
Und auch wenn dieser Talk eindeutig nicht 19 Minuten und 4 Sekunden dauern wird, sondern etwas länger, denn wer ist zweigeteilt? Es kommen später noch Henning Matriciani und Mike Büskens unter anderem. Es wäre kein Inside-Schalke-Talk, wenn er nicht damit beginnen würde, dass ich anmoderiere und die Uhr läuft jetzt.
Ja, einen habe ich natürlich vergessen, der zwar keine Schalke-Legende ist, aber eine Schalke-Reporter-Legende. Wir haben unseren Wachs-Schalke-Experten Andi Ernst da.
Glück auf.
Ich weiß nicht, in welchen Mannschaften du gespielt hast, sonst hätte ich sie auch genannt, aber das klären wir später. Ja, die drei Herren, die hier rechts neben mir stehen, die kennen dieses Stadion wahrscheinlich besser als jeder andere hier, weil ihr habt hier mehrere Jahre verbracht, mehrere Jahre gespielt. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, legendär das Halbfinale gegen Köln 1972, falls sich von den Anwesenden hier keiner mehr erinnert. Das letzte Spiel vor dem Finale, das Rückspiel, das Hinspiel, wurde 1-4 verloren und im Rückspiel habt ihr es nochmal rumgebogen. Nehmt uns doch mal ein bisschen auf so eine Zeitreise mit. Wir sehen jetzt hier die Tribüne und darum herum so ein paar Graswelle. Gerne das Mikro nehmen.
Zunächst einmal kennen wir die Duschen. Der Paul Breitner war mal hier und hat gesagt, also das wäre das Schlimmste, was er je gesehen hätte.
Dann erzähl uns doch mal, wie waren denn die Duschen hier in der Glückaufkampfbahn?
Meistens nicht heiß und wir mussten höchstwahrscheinlich, ich glaube, wir mussten immer kalt duschen, ne?
Ja, immer.
Ja, aber meistens.
Klaus, nimm uns doch mal mit. Also jetzt sehen wir hier nur noch diese Graswelle und diese Tribüne hier, aber die Glückaufkampfbahn sah früher anders aus. Wie war das, wenn man hier reingelaufen ist?
Ja, ich komme ja von München 60, das sind die gleichen Stadien wie hier die Glückaufkampfbahn. Und wenn die voll war, war unheimliche Stimmung. Und damals muss ich halt sagen, da spielte ein Spieler auf rechts, Stanley Buda. Ja, und wenn er so mal richtig drauf war und das Stadion, hauptsächlich die Haupttribüne, die rief dann, Libuda. Ja, da hatte man Gänsehaut. Weil wirklich, wenn er gut drauf war, war der Stan genial. Der war der beste Rechtsaußen, der je für Deutschland gespielt hat, weil die war unberechenbar und schade, dass er schon so früh verstorben ist.
Also für alle, die es nicht kennen oder nicht wissen genau, was Klaus meint. Jetzt stellt euch vor, ich nehme euch einmal mit hier. Hier stehen bis zu 70.000 Menschen hier. Bis zu 70.000 Menschen. Kinder sitzen auf der Latte in den Bäumen und überall rumherum. Und dann kommt staccato-mäßig dieses Li-Bu-Da, Li-Bu-Da. Ich krieg jetzt noch Gänsehaut, obwohl ich das nicht miterlebt habe.
Wie war das für
also
euch?
Da muss ich was zu sagen. Also die Stürmer, die wir hatten, die waren ja sensationell. Da werden heute bestimmt 100.000 Euro Ablösesumme fällig. Ne? Li-Bu-Da auf der rechten Seite, Mittelstürmer und mein Zwillingsbruder links außen. Jetzt kann man sich mal vorstellen, was das für eine Truppe war.
Zwillingsbruder, ich muss es nicht sagen. Erwin Kremers natürlich. Schöne Grüße. Klaus Fichtel, wie war das für euch? Ihr habt die Rufe Li-Bu-Da, Li-Bu-Da gehört. Hat einen das so ein bisschen neidisch gemacht? Wollte man das auch hören, dass die Leute vielleicht Fichtel, Fichtel rufen? Oder war das einfach okay?
Nein, das auf keinen Fall. Weil Sten hatte die Möglichkeit, viele Spiele entscheiden zu können. Ne? Wenn er auf rechts durchging und reingeflankt hat auf den Klaus, dann war das meistens ein Tor. Also von daher waren die Rufe schon berechtigt.
Ich habe mal nachrecherchiert, das letzte Spiel in der Glückaufkampfbahn am 9. Juni 1973. Helmut Kremers hat damals auf dem Platz gestanden. Falls ihr jemals in einem Schalke-Quiz teilnehmt, die 1-Million-Euro-Frage, wer hat das letzte Tor geschossen für Schalke in der Glückaufkampfbahn damals? Es war jemand, dessen Namen ich noch nie gehört habe. Es war Nico Braun. Sagt euch, Nico Braun hat mal 2 Jahre für Schalke gespielt, kam von Luxemburg, war für mich einfach so ein Ding, wo ich dachte, okay, den hast du nie gehört. 1-0 Klaus Beverung, den kennt man wohl noch unter Schalkern. Wie war das damals, als das letzte Spiel hier gespielt wurde? Habt ihr euch so ein bisschen, war da so ein bisschen Wehmut dabei oder mehr Vorfreude aufs Parkstadion?
Ja, Vorfreude war auch da, aber als wir das Stadion gesehen haben mit der Laufbahn, war der Platz nicht so interessant für uns, für die Fans auch nicht. Also da war nicht die richtige Stimmung, da war es hier in der Glückaufkampfbahn wesentlich besser.
Hier standen die Leute enger dran, ne? Sie hat es gerade schon gesagt, teilweise ja schon an den Seitenlinien. Jemand, der uns da vielleicht mal mit reinnehmen kann, ist Bodo Menze. Bodo, zeig doch noch mal kurz, wo du groß geworden bist.
Ja, also mein Elternhaus ist so hier die Linie hinter den Bäumen. Da habe ich 48 Jahre gewohnt und habe natürlich diese ganze Nummer hier mitgekriegt. Ich war zu der Zeit in der A-Jugend bei Schalke. Camillo Forstkamp war unser Trainer. Und ich habe natürlich liebend gerne immer wieder auf die Profis geguckt, weil diese Mannschaft war... Der Jürgen Thiem hat ein Buch geschrieben, Helden für einen Sommer. Und so war das auch. Das war die beste Mannschaft, die ich auf Schalke je gesehen habe. Und deswegen war natürlich mein Herz immer auch bei diesen Jungs, weil die haben einen Fußball gespielt, der ins Herz ging. Ein Offensivfußball. Es war wunderbar. 71, 72 Pokalmeisterschaft. Fast Meisterschaft. Also es war emotional, es war aufregend, es war herzerwärmend für mich.
Und Bodo, du musstest nicht mal Eintritt zahlen. Du konntest zumindest einen Teil des Spiels, konntest du von deinem Fenster aus sehen.
Das ist richtig, aber die zweite Hälfte war einsehbar. Die erste Hälfte war durch die Zuschauer, weil Schalke hatte immer Zuschauer, verdeckt. Und dann sind wir hingegangen als Jungs und haben in den ersten Jahren, wir haben ja die Ordner mit den Hunden damals an der Rinne da gesehen und gekannt. Dann sind wir über die Mauer gesprungen. Das war in der Glückaufkampfbahn. Da gab es noch keine elektronischen Zugänge. Das war alles noch wunderbar. Dann haben wir uns so eine Art Schaukel gebaut, haben dieses Brett, Kerben reingeschnitten, Seile drum, von außen auf den Zaun gehangen und sind dann auf das Brett gestiegen und haben von oben die allerbesten VIP-Plätze gehabt. Und deswegen war das für mich eine wunderbare Sache. Schalke war, also Schalke 04 war mein ewiger und ständiger Wegbegleiter.
Danke dir dafür. Also, was du für Schalke geleistet hast, das werde ich dich gleich nochmal fragen. Aber noch einmal kurz zur Kampfbahn Glückauf selbst. Du erzählst gerade darauf, dass du in der zweiten Halbzeit, hast du es gesagt, auf die Nordkurve, auf die echte Nordkurve blicken konntest. Die heutige Nordkurve in der Veltins-Arena steht ja geografisch gar nicht im Norden, aber egal, anderes Thema. Diese Kampfbahn Glückauf, ich weiß von Rüdiger Abramczyk, von deinem Talkpartner, kenne ich unfassbar schöne Geschichten über den damaligen Platzwart. Dieses Stadion und das Schalke 04 von damals, das natürlich ein anderes Schalke ist, als es das heute ist. Das hatte eine gewisse Magie, Klaus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Abi erzählt ja immer, wenn er, als er als 17-Jähriger hier hinkam und Ernst Karl Witzke, ein Meisterspieler von in den 30er Jahren, hat er gefragt, wo soll ich mich umziehen? Er hat zu ihm gesagt, hier kommst du in die Abstellkammer, da ziehst du dich erstmal um und musst dich hocharbeiten, da kommst du auch dahin, wo die anderen sitzen. Gott erzählt Abi, und das wird wahrscheinlich so gewesen sein, weil ja, die Umkleidekabine kann man heute nur sehen, die war damals genauso wie heute, hat sich nicht viel verändert, aber damit konnten wir leben, da sind wir auch klar gekommen, und das ist ja nicht wichtig. Wichtig, was hier am Platz passiert, und dass diese Mannschaft von 72, die war die beste Mannschaft, die je für Schalke gespielt hat.
Aber was macht das? Das kann man sich ja heute kaum vorstellen. Also wenn man sich mal die alten Bilder anguckt, da stehen die Fans hier an der Außenlinie, da stehen die Fans direkt am Tor, da sitzen die Fans teilweise auf der Latte. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Cristiano Ronaldo, ein Lionel Messi unter solchen Umständen spielt, habt das euch damals nichts ausgemacht, oder war das einfach so, dass ihr gesagt habt, naja, das gehört halt dazu?
Ich habe es nicht mitbekommen. Ich kann also nur sagen, wir haben eine tolle Mannschaft gehabt. Kurioserweise eine Mannschaft, die konnten alle Fußball spielen. Das gibt es ja heute auch nicht mehr so. Ne? Und da waren wir wirklich sehr zufrieden. Und die Zuschauer haben wirklich hier Spiele gesehen oder Dribblings gesehen, Tore gesehen. Die waren sensationell. Da habe ich hinten gestanden, habe mir das angeguckt und habe gedacht, oh, das machen die aber gut. Ne?
Didi, Fußball spielen, also hast du zwar nicht mehr hier, aber Fußball spielen konnte deine Mannschaft auch.
Ja, das haben wir auch gemacht 1991, als wir aufgestiegen sind. Damals war ja, der Klaus war unser Co-Trainer damals von Peter Neururer. Klaus Fischer war unser Co-Trainer. Helmut war Manager damals, er hatte Peter Sennscheid und mich aus Aachen geholt. Peter Neururer war unser Trainer, leider, wie er sagt, heute. Na gut, ja, ich kann natürlich... Ich war 72, war ich 10 Jahre alt. Ich habe damals das Pokalendspiel im Fernsehen von euch gesehen. Und das macht mich natürlich stolz, wenn ich darüber nachdenke. Früher habe ich sie im Fernsehen gesehen, als ich 10 war. Danach habe ich für Schalke selber gespielt, durfte mit denen zusammenarbeiten. Und heute darf ich auch mit denen hier stehen. Das ist schon sensationell. Und wie ich schon sagte, das macht mich sehr stolz.
Didi, was wir von dir aus ganz aktuellem Anlass natürlich wissen wollen, weil ich habe gerade schon gesagt, du bist damals aufgestiegen mit der 91er-Mannschaft. Ihr seid auch drin geblieben in der Bundesliga.
Oh, jetzt wird er sportlich.
Erzähl doch mal, was müssen die Jungs heute machen, damit sie dieses schwierige erste Jahr in der Bundesliga überstehen, so wie ihr damals?
Mehr gewinnen als verlieren.
Naja gut, bei uns war damals so, wir hatten eine sehr gute Mannschaft. Wir haben dann auch noch den einen oder anderen dazugeholt, haben uns verstärkt. Und dann war auch eine gewisse Euphorie da, so wie sie jetzt auch da ist. Und Aufsteiger leben ja auch manchmal von der Euphorie, besonders in der Hinrunde. Und da müssen wir halt jetzt auch versuchen in diesem Jahr. Wir brauchen sicherlich noch die eine oder andere Verstärkung. Ich finde auch in allen Mannschaftsteilen. Und wenn wir dann diese Verstärkung haben, da vertraue ich Frank Baumann und Muslic auch als Trainer, dass hier die richtigen Leute geholt werden. Und dann denke ich schon, dass wir auch eine ganz ordentliche Rolle spielen werden. Und ich glaube, alles andere... als, ist egal welchen Platz wir am Ende erreichen, Hauptsache wir bleiben in der ersten Liga, weil das ist
alles ab Platz 15, glaube ich, wird jeder unterschreiben.
Ja, das ist einfach, da sollte keiner jetzt spinnen, die können das erreichen oder das. Sind wir am Ende 15, da können wir alle glücklich sein, weil wir sind weiter in der ersten Liga und das muss unser Ziel sein.
Champions League Platz reicht auch in 2 Jahren.
Ja, wir sind ja nicht bei Köln hier oder so.
Anni, du bist ja, Anni, du bist ganz nah dran, weil Didi spricht gerade Frank Baumann an, er spricht Miro Mosic an, er spricht Max Lüftl an, indirekt quasi.
Ja, dich auch.
Schalke hat die ersten Transferbewegungen schon gemacht. Im Moment ist der Kader eher sehr breit, eher sehr XXL. Bald ist die WM vorbei und dann geht Schalke auch in die Vorbereitung fürs nächste Jahr los. Wie ist gerade der Stand?
Ja, aktuell stehen, glaube ich, 34 oder 35 Profis unter Vertrag. Das ist natürlich viel. Frank Baumann hat relativ klar gesagt, es wird mehr Abgänge geben als Zugänge. Das heißt, da wird noch sehr viel passieren. Es stehen auch sehr viele Spieler zum Verkauf. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass sich die Verträge durch den Aufstieg vom einen oder anderen Spieler natürlich etwas verbessert haben, sodass nicht alle Spieler ein vorrangiges Interesse daran haben, den Verein zu verlassen, weil der Vertrag ja halt relativ gut ist. Das ist noch so eine Sache, die so ein bisschen hinderlich ist. Dann gibt's noch sehr viele Talente, die Spielpraxis bekommen sollen und das ist dann auch nicht so einfach. Der Bodo weiß es auch als alter Knappenschmiede-Organisator. Da muss ja alles passen, dass so Jungs wie Valentowitz, Max Krüger, Junge Teuter, das sind halt Leute, die Spielpraxis brauchen, die zu anderen Vereinen wechseln sollen und da musst du natürlich sehr viel Fingerspitzengefühl haben, um den richtigen Verein zu finden. Aber unterm Strich, mein Gott, die Saison fängt am 24. August an, also da ist noch eine ganze Menge Zeit bis dahin, sodass keiner bei Schalke steht aktuell unter Druck, unter Zeitnot, unter Verkaufsdruck und dementsprechend ist das, was jetzt passiert, völlig in Ordnung.
Die Frage nochmal an euch gerichtet, ihr drei habt Fußball-Sachverstand wie kaum jemand anderes. Kann Schalke 04 so mit dem Kader, der jetzt Stand jetzt zur Verfügung steht, wer noch gehen wird, ist nicht klar. Kann Schalke 04 in der ersten Bundesliga so bestehen?
Ich glaube, dass Schalke 04 mit dieser Mannschaft, und ich hoffe natürlich, dass noch eine oder zwei dazukommen, dass wir von 10 abwärts mitspielen können. Da bin ich überzeugt von. Aber man hat gestern gesehen, Ecuador gegen Deutschland, was die von der ersten bis zur letzten Minute, wie die Gas gegeben haben, in die Zweikämpfe, jeden Zweikampf angenommen. Das müssen wir auch tun. Weil wenn wir das nicht machen, nur mitspielen wollen, dann reicht es nicht.
Ja, das ist ja gewissermaßen das Schalke der Hinrunde. Ne? In der Hinrunde hat Schalke früh gepresst, jeden Zweikampf angenommen, manchmal vielleicht ein bisschen destruktiv gespielt, aber damit den Gegner enorm unter Druck gesetzt, in der Rückrunde eher spielerisch. Also glaubst du, in der Bundesliga, in der ersten Liga, sollte Schalke eher wieder das Spiel der Hinrunde spielen?
Man kann gegen verschiedene Gegner auch Pressing spielen. Sie unter Druck setzen, um dann vielleicht, dass sie Fehler machen und wir kommen an den Ball und können in die Tiefe, in den Strafraum reinspielen. Natürlich kannst du gegen Schwarz-Gelb oder Bayern München oder Leipzig, kannst du kein Pressing spielen. Das ist auch klar. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir jeden Kampf annehmen und die Zweikämpfe gewinnen, dann wirst du in der Lage sein, die eine oder andere Torschance zu bekommen und am Tor zu machen. Wenn wir nur mitspielen wollen, wie jetzt die Deutschen gegen Ecuador, dann gewinnen wir auch nicht.
Klaus, du als Stürmer, als ehemaliger Stürmer, würdest du dich denn freuen, wenn Edin Dzeko noch ein Jahr dranhängt?
Natürlich ist Dzeko 40 Jahre alt, aber er weiß, wo das Tor steht und wir kennen ihn von Wolfsburg her. Und natürlich wird es schwierig, wenn wir auf Konter spielen wollen. Weil er ist nicht mehr der Schnellste. Wir müssen also in verschiedenen Spielen so spielen, dass wir in Strafraumnähe kommen und ihn bedienen von links und von rechts. Das ist alles eine Frage, die der Trainer mit der Mannschaft beantworten muss. Er ist ein guter Fußballer, das wissen wir. Aber da kommt es drauf an, wie wird er vorbereitet. Ich brauche auch, ich habe super Außenstürme gehabt. Erst Libuda, Erwin Grevers. Ja, da braucht es nur Kopf hinhalten. Da war Tor schon drin. So. Und dann später Abramzig. Aber damit muss was kommen. Über Dribbling, über Außen. Oder hinter Laufen. Das sehe ich bei uns überhaupt nicht. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass wir über die Außenposition, dass wir Dzeko ins Spiel bringen können.
Ich würde noch mal gerne von Klaus Fichtel wissen, weil da sind wir gerade beim Thema. Du hattest eine 4 vor dem Alter stehen, als du noch Bundesliga gespielt hast. Jetzt haben wir Edin Dzeko, jetzt sehen wir bei der WM auch ganz viele von den sogenannten Allstars. Wir sehen Messi, Ronaldo, Neuer. Wie macht man das? Wie schafft man das als 40-Jähriger noch immer mitzuhalten bei den ganzen Anfang 20-Jährigen?
Ja gut, das ist im Grunde genommen zwei Geschichten. Ob ich Abwehrspieler bin oder aber ich bin Stürmer. Wenn ich Stürmer bin und nicht mehr schnell bin, dann, was der Klaus gesagt hat, muss von rechts oder links müssen Flanken kommen. Aber haben wir das in Schalke?
Gute Frage. Da müssen wir den Sportexperten fragen. Der wird sagen, haben wir nicht gerade. Müssen wir noch dann arbeiten. So. Frank Baumann, übernehmen Sie.
Und wenn wir Dzeko behalten wollen oder sicherlich, dann wird das wichtig sein, um ihn auch konstruktiv zu bedienen vorne. Als Abwehrspieler ist es sicherlich einfacher, ne? Weil da kann man mit Routine spielen und wenn man, ich hab nie getreten im Grunde genommen. Ne?
Einer der fairsten Spieler, das stimmt.
So, ne? Und genauso ist es dann auch, man muss halt so ein bisschen Instinkt haben dann auch. Und wenn man jahrelang gespielt hat, dann hat man das ganz einfach. Und das kann man dann, wenn man eben dazukommt und nicht mehr so schnell ist, dann ist es wichtig, dass man die Situation mit den Augen erklären kann.
Der Klaus Fichtel stand immer da, wo sie hingespielt haben. Ja, er hat ein super Auge für gehabt, wo das Spiel aufgezogen wird, über links und rechts. Und da stand er. Und er war antrittsschnell auch, kopfballstark. Und in so einem hohen Alter, wie fit er war, weil er dann auch gelebt hat. Sonst geht das nicht, weil ich heute während der Woche rumturne, irgendwo hier einen trinken gehe und so weiter, dann geht das nicht. Und er hat dann auch gelebt. Ich muss sagen, ich auch. Und Helmut weiß ich nicht.
Von Helmut,
ich habe die ja immer beobachtet im Trainingslager. Ne? Ich habe den Sonderschichten eingelegt, habe solide gearbeitet, alles solide gemacht. Und dann habe ich auch immer zum Klaus Fichtel gesagt, nun lauf auch mal. Der ist ganz wenig gelaufen. Und der Klaus Fichtel auch. Der hat nur darauf gewartet, dass eine Flanke kommt, dass er den Fallrückzieher macht. Also, das war's.
Didi, ein Garant für den Erfolg in der vergangenen Saison war mit Sicherheit und zweifelsohne Trainer Miro Muslic, den wir alle, ehrlicherweise, das haben wir auch schon besprochen, vor der Saison nicht auf dem Ticket hatten. In 0-4 Sätzen, was ist das Erfolgsgeheimnis von Miro Muslic?
Ja, ich glaube, er hat es erstmal geschafft, wieder eine Einheit zu formen, weil wir waren keine Einheit. Wir haben 2 Jahre lang ganz schlimm Fußball hier gesehen auf Schalke. Er hat es geschafft, die Mannschaft in ein Boot zu holen. Er hat es aber auch geschafft, was die anderen Trainer nicht geschafft haben, auch die Fans mit ins Boot zu nehmen. Und das haben die anderen Trainer nicht geschafft. Und er hat der Mannschaft auch beigebracht, was es wieder heißt, für den FC Schalke 04 Fußball zu spielen. Wieder die Leidenschaft zu bringen, nicht aufzugeben. Und wirklich von der ersten bis letzten Minute haben die Spieler alles gegeben, selbst wenn sie mal zurückgelegen haben. Sie haben nicht aufgegeben, haben immer wieder weiter probiert und gemacht. Und was er besonders gut gemacht hat, fand ich, wir haben ja auch auf wichtige Spieler verzichten müssen. Und er hat aber gar nicht darüber gesprochen, wer gefehlt hat, sondern er hat über die Spieler gesprochen, die wieder spielen. Und dadurch hat er die gesamten Jungs, den gesamten Kader stark geredet. Und das hat eine Menge gebracht und am Ende sind weit aufgestiegen und das hat er absolut klasse gemacht.
Okay, in einem letzten Satz an euch alle die Frage, weil du es gerade ansprichst. Ne? Er hat den Spielern wieder klar gemacht, was es bedeutet, für den FC Schalke 04 zu spielen. Was FC Schalke 04 zum Beispiel für Bodo bedeutet, weiß ich aus vielen persönlichen Gesprächen. Der Mann ist direkt hier nebenan geboren, aufgewachsen, hat die Spieler, hat er gerade gesehen, quasi vom Balkon gesehen. Aber was bedeutet es denn für den FC Schalke 04 zu spielen? Ist das nicht irgendeine romantische Floskel oder hat das echt eine Bedeutung?
Na, ich glaube schon, dass das eine große Bedeutung hat. Ich kann mich daran erinnern, als ich damals verpflichtet worden bin, ich war gegen Blau-Weiß Berlin hier, das wichtige Spiel, das wurde damals gewonnen. Und nach dem Spiel habe ich gesagt, für diesen Verein möchte ich spielen, für diese Fans möchte ich spielen und für diese Stadt möchte ich spielen. Und wenn man das sieht, dass die Fans stehen wie eine Eins hinter der Mannschaft und jeder Fan gibt auch sein letztes Hemd für den Verein. Und Schalke ist einfach was Besonderes und ist egal, wo man hinkommt, jeder weiß, da was es heißt, Schalke 04 zu sein. Und das ist einfach was ganz Besonderes. Und ich glaube, das wissen die drei noch viel, viel mehr als ich. Aber ich habe es in diesen Jahren erlebt, als ich hier war. Und ich erlebe es heute auch noch, wenn ich als Repräsentant zu den Fans komme, zu den Fanclubs. Jeder hat Spaß, jeder ist euphorisch und jeder weiß wirklich, welch toller Verein wir sind.
Ja, vielleicht auch noch aus meiner Erfahrung. Wir haben so ungefähr 15 Jahre international gespielt mit Schalke. Und ich war dann für...
Kommt mir länger vor.
Ich war dann für diese Kontakte ins Ausland derjenige, der das machte. Und immer nur um die Bedeutung auch nochmal von Schalke. Immer wenn ich gesagt habe, ich komme aus Gelsenkirchen, ich komme aus Deutschland, haben sie alle geguckt. Und wenn ich dann gesagt habe, irgendwann, mein Heimatverein ist der FC Schalke 04, ja, dann gibt es eine Gänsehaut bei mir und bei dem Gegenüber, egal ob das Emilio Butragueño war, ob das Raúl war, egal wer das war, sofort war klar, Schalke ist der Ruhrgebietsverein, der repräsentiert wird hier von dem Kerl. Und das hat mich sehr stolz gemacht.
Schalke, was hat Schalke für dich bedeutet?
Schalke kann ich ein Beispiel anführen. Als ich hier hinkam, das war 1965, war Schalke eigentlich abgestiegen. Und durch dieses Urteil da, dass dann die Bundesliga erhöht wurde auf 18 Vereine, hatten wir, ich glaube, das letzte 3 oder 4 Spiele zu Hause gegen Borussia Neunkirchen. Und wer da verliert, müsste absteigen. Und wir haben das Spiel Gott sei Dank 2-0 gewonnen. Und sowas wieder hinterher abgegangen ist, hier in dieser Arena. Die Leute waren 2-3 Stunden nach dem Abpfiff immer noch da und haben gefeiert mit uns. Also das ist im Grunde genommen Schalke. Und das habe ich auch mitgenommen, wenn das auch im ersten Jahr war, aber habe ich immer behalten.
Helmut, ist das so? Ist das verromantisiert?
Schalke hat ja was. Ne? Also das ist auch nicht leicht zu erklären. Man hat den auch schon mal Angebote bekommen von anderen Vereinen. Ne? Aber man hat uns hier festgenagelt und wir sind hier gerne geblieben. Also am Anfang hatte ich mal das Gefühl, auch man könnte auch mal wechseln und. Da haben wir gar nicht mehr drüber nachgedacht. Wir haben die Verträge unterschrieben, ob die gut waren, weiß ich heute noch nicht. Aber es war wirklich richtig gut.
Wir danken es dir.
Eins muss ich nur erzählen. Wir waren in den 70er Jahren, Rolf Rüssmann, Abramczyk und ich hatten Länderspiele in Südamerika und wir sind zwischengelandet in Venezuela, Caracas, am Flughafen. Wir kommen am Flughafen an und da kommen 6 Jungs mit Schalke-Trikot auf uns zu und wollten ein Autogramm haben. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber es war so. Und da bist du stolz, ein Schalke zu sein, wenn sowas dir widerfährt und du das erlebst am Flughafen. Muss man sich ja mal vorstellen.
Ist so. Wir haben uns vor ein paar Wochen in der Redaktion die Frage gestellt, warum gibt's eigentlich überall Schalke auf der Welt? Die Antwort war dann ziemlich kurz und klar, weil Schalke geil ist.
In diesem Sinne, wir machen jetzt einen kleinen Wechsel hier. Aber wir bedanken uns ganz herzlich und es hat riesen Spaß gemacht. Als kleines Kind habe ich die Jungs hier quasi, ich bin der Älteste von uns, deswegen darf ich das sagen.
Unwissentlich.
Da weiß ich jetzt gar nicht, ob es ein Kompliment ist. Oder? Ich habe die Jungs natürlich, für mich waren das die Größten. Insofern macht es mich auch ein bisschen stolz, hier heute hier neben denen zu stehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Klaus Fischer, bei Helmut Kremers, bei Klaus Wichtel, bei Bodo Menze und bei Didi Schacht. Bitte nochmal einen ganz großen Applaus für die Jungs. Dankeschön.
Genau, wir bedanken uns und wir machen tatsächlich eben einen kurzen Wechsel und bitten Henning Matriciani, Mike Büskens und Olli Kruschinski zu uns. Und während ich das tue, weiß ich, das ist jetzt für die Schalker, die uns am Stream morgen und übermorgen und in den nächsten Tagen zusehen werden, natürlich nicht zu sehen. Aber für alle anderen weise ich einmal hinter euch auf die Tribüne, wo ihr ein paar Bilder von historischen Ereignissen aus der Kampfbahn Glückauf sehen könnt. So, und euch danke. Dann, so, für alle, die es nicht gehört haben, der Wald stirbt, die Tanne steht. Danke euch. Da ist Olli, Henning, lieber Henning. Ja, genau du.
Danke euch.
Das ist halt live.
Hat was gemacht.
Danke. Der Bums funktioniert. Der Bono, der heimst immer die Lorbeeren ein und den Applaus. Und
guck mal, jetzt gibt genau. Henning kommt schon. Und Mike kommt auch. Wunderbar.
In ihrer aktiven Zeit waren die ein bisschen schneller, glaube ich, ne? Sowohl der eine als auch der andere.
Ja, Mike Büskens war nie wirklich schneller, aber.
Schlechter Start, Sina, schlechter Start.
Also, der zweite Teil unseres Talks mit Olivier Kruschinski, mit Henning Matriciani, mit Mike Büskens und immer noch mit Matthias Heselmann und Andi Ernst.
Haben wir den Sinan schon vorgestellt? Nee, ne? Und natürlich mit Sinan Schad. Komm, bleib hier.
Ja, dann kommen wir zu, mein Teil ist ja der aktive Sport und da ist Henning natürlich derjenige, der am nächsten dran ist. Bist du ein bisschen wehmütig, weil so in 3 Tagen endet, glaube ich, dein Vertrag, dann bist du nicht mehr beim FC Schalke 04 angestellt. So ein bisschen Wehmut dabei, jetzt hier so zu stehen auch?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch mit der Verletzung, man weiß ja jetzt noch nicht, wie es weitergeht. Man hat jetzt noch keinen neuen Verein, aber ich bin da sehr optimistisch. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Ich bin, sag ich mal, es läuft sehr gut in der Reha, von daher alles gut.
Wie ist denn dein Plan? Sag mal genau, wie geht's dir genau? Wenn du bist Physiotherapeut, Ausgebildeter, das geht dann wahrscheinlich auch ein bisschen schneller, weil du weißt ja quasi selber am besten, wie du dich pflegen musst.
Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Dann weiß man es auch, dann will man es auch unbedingt. Und ich glaube, ich musste schon häufig gestoppt werden, weil es wirklich sehr gut läuft. Ich bin super in der Zeit. Jetzt 5 Monate nach Verletzung stehe ich eigentlich schon wieder individuell auf dem Platz, kann ein bisschen was mit dem Ball machen und so wie es aussieht, wird dann vielleicht auch nächsten Monat dann so ein bisschen was Richtung Mannschaft möglich sein. Also mal schauen.
Hast du denn schon jemanden gefunden, bei dem du erstmal mittrainieren kannst, solange du keinen neuen Verein hast?
Ja, eine Mannschaft an sich noch nicht. Also ich darf hier auch, sag ich mal, mit den Athletiktrainern arbeiten jetzt, sobald sie anfangen. Von daher bin ich da sehr optimistisch, dass man da vielleicht noch einen Weg findet.
Es war ein sehr emotionaler Abschied am letzten Tag. Hast du den schon, wie lange hast du gebraucht, um das zu verpacken, nochmal diese Liebe der Fans zu spüren für all das, was in den vergangenen Jahren auch um dich herum passiert ist?
Ja, es war schon schwer, auch die Tage davor. Man überlegt ja mal, wie wird's. Jetzt hatte ich ja auch schon ein paar Jahre hier. Und sag ich mal, die 2 Wochen vorher beim Heimspiel konnte ich ja schon ein bisschen miterleben. Das waren natürlich sehr schöne Momente. Und da musste man natürlich auch kämpfen, als man das Bild bekommen hat, nochmal auf dem Platz stand. Natürlich hätte ich auch gerne nochmal ein paar Minuten gespielt, aber leider mit der Verletzung war es nicht möglich.
Wenn man jetzt auf die Glückauf-Kampfbahn guckt, du hast ja auch was gemacht vor dem letzten Spiel. Und zwar hast du deine neue Kollektion verkauft, hier vor dem Bosch da hinten. Kannst du mal die Geschichte erzählen, wie es dazu kam, zu diesem Gotriciani?
Ja, also das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Also die Planung läuft jetzt schon über ein Jahr. Ja, wie kam es dazu? Eigentlich wurde, also ich habe mir den Namen ja nicht selber gegeben. Ich habe den ja auch aus den Medien gesehen, fand ich natürlich sehr.
Ja, du hast den aus der Fanszene bekommen,
ja? Ja, genau, das meine ich ja, aus der Fanszene. Und ja, da hatte ich ja, das war ja schon ein paar Jahre her, als es noch Bundesliga war. Ja, da hatte ich schon mal so eine Idee, aber da wollte ich mich natürlich nur auf Fußball konzentrieren. Und ja, wie gesagt, vor einem Jahr, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon mal gesagt habe, Mannschaftsabend, da wurde ich sehr häufig auf ein Trikot von mir angesprochen, das wollten Leute kaufen, da stand mein Spitzname halt drauf, Gautriciani. Und da habe ich gesagt, nee, das gibt's nicht und das ist ein Unikat, das kann ich nicht abgeben. Ja, und da kam das so ein bisschen ins Rollen mit der Marke und ja, also bisher ist wirklich sehr gut angekommen. Das freut mich natürlich sehr und es wird auf jeden Fall noch viel kommen.
Hast du die Nummer alleine durchgezogen oder wie läuft das ab?
Ja, die Idee hatte ich dann, mein Berater hatte dann so ein paar Connections, die schon mal, sag ich mal, einen Shop aufgebaut haben. Die kannten das jetzt, sag ich mal, so groß auch nicht. Die hatten da Bock drauf und die helfen mir immer dabei, unterstützen mich. Da war es natürlich auch ein bisschen unbekannt, weil die jetzt keine Marke an sich oder eine Marke schon aufgebaut haben, aber jetzt nichts mit einem Fußballspieler oder Klamotten, sondern nur so ein bisschen kleine Themen. Und da sind wir, sag ich mal, alle zusammen reingewachsen. War auch wirklich schön. Gerade mit der Verletzung hatte ich da ein bisschen Zeit oder konnte ich mal den Kopf auch da reinstecken. Dann musste ich nicht immer über die Verletzung nachdenken. Aber ja, ist eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. War natürlich auch sehr stressig, aber alles gut.
Und wo willst du noch hin?
Ja, jetzt laufen gerade die nächsten Planungen weiter, auch Klamotten, aber da sind noch ein paar andere Ideen. Mal gucken, ob man das umsetzen kann. Ich komme ja auch aus der Physioschiene, vielleicht kommt da auch noch was. Da will ich aber jetzt noch nichts vorwegnehmen.
Um jetzt mal wieder sportlich zu werden, traust du denn der Mannschaft, die du ja ganz nah erlebt hast im Aufstiegsjahr, traust du ihr zu, dass sie den Klassenerhalt schaffen kann in der Bundesliga?
Auf jeden Fall. Also wir kamen ja sowieso über die Mannschaft und das Kollektiv steht zusammen. Das ist erstmal das Wichtigste. Kämpfen können wir, beißen können wir und Fußball spielen auch. Das haben wir auch in der Rückrunde gezeigt. Also von daher bin ich da sehr optimistisch.
Du kannst ja jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind ja nur unter uns. Du warst, auch wenn du in der vergangenen Saison nicht so viel aktiv auf dem Platz stehen konntest, aus verschiedenen Gründen, warst du ja trotzdem nah dran. Du warst ein Teil dieser Mannschaft. Wie kann man innerhalb einer Saison, eigentlich nur innerhalb einer Sommerpause, eigentlich so ein Change hinkriegen? Ja? Von einer Mannschaft, die unseren großen FC Schalke 04 fast in den Abgrund getrieben hätte, ja, hin zum Meister der zweiten Liga. Wie geht das?
Ja, man sieht ja, wie es möglich ist. Also, wie geht das? Also, man braucht einfach ein paar andere Dinge, die anders laufen. Ein Plan, der wirklich klar umgesetzt wird. Und das hatten wir jetzt natürlich auch durch den Trainer. Jedem war klar, was er zu tun und zu machen hat. Also, von daher musste man es eigentlich nur umsetzen.
Das klingt einfacher, als es ist, aber ohne jetzt ganz weit auszuholen, aber was hat Miron Muslic ausgelöst bei euch? Gab es irgendeinen Moment, wo du gemerkt hast, so, okay, hier ist jetzt ein Trainer, der ist anders als alle anderen, der kann das vielleicht, der kann das bewirken?
Ja, also für mich ist auch wichtig als Spieler klare Anweisung. Also klar musste die Defensive erstmal gestärkt werden, das hat er gemacht. Jeder wusste, was zu tun war, wenn der Ball da drüber geht das Kollektiv komplett rüber. Auf der anderen Seite das Gleiche. Und das war erstmal wichtig, dass das hin die Null steht. Und das hat man ja eigentlich auch genau in der Hinrunde gesehen. Also die Defensive stand, jeder hat sich reingehauen. Das war auch wichtig, dass man alles gibt, sich in jeden Ball reinwirft, dass das Tor verteidigt wird. Und über die Rückrunde brauchen wir auch nicht reden. Da hat man auch angefangen, Fußball zu spielen. Und ja, er hatte einen klaren Plan, das war die Hauptsache und das haben wir als Mannschaft umgesetzt.
Wann hast du persönlich gemerkt, jetzt ist ein anderer Trainer da, mit dem könnte was gehen?
Ja, gibt's da so einen Moment? Wie gesagt, direkt in der Vorbereitung. Also wenn der Trainer kommt und einen klaren Plan hat, ist das schon das A und O. Es bringt nichts, wenn der Trainer kommt, macht in der Vorbereitung Plan A und Richtung Saisonstart Müller Plan B machen. Das funktioniert dann meistens nicht so gut.
Jetzt muss man sagen, du bist zweimal aufgestiegen. Wie willst du die vergleichen? Das erste Mal mit Bujo und jetzt der zweite Aufstieg. Was kann man das vergleichen? War für dich irgendwas emotionaler, weil du bei dem Aufstieg mit Bujo ein bisschen mehr sportlich involviert warst? Wie würdest du das sagen?
Also ich glaube, der erste Aufstieg war auf jeden Fall emotionaler, weil es auch mein erstes Profijahr war. Man hat alles miterlebt live, klar auch mehr gespielt, Aber man war auch nie so der Leader, der vorne weggelaufen ist wie diese Saison, sondern man war immer am Kämpfen hinterher zu hechten. Und gerade die letzten Spiele waren ja unfassbar. Und deswegen, also beide Aufstiege sind natürlich schön, aber für mich persönlich der erste emotionaler.
Emotionen pur. Keiner hat vor 3 Jahren, ne, war es? Vier Jahre sind es, genau. Tatsächlich nach der Hinrunde noch geglaubt, dass der FC Schalke 04 aufsteigen könnte, wieder aufsteigen könnte. Dann übernimmt ein gewisser Mike Büskens auf Schalke, schon damals ja kein Unbekannter, und holt eine Siegesserie sondergleichen raus und steigt mit diesem grandiosen Club auf, unter anderem eben mit Henning. Hast du heute noch Gänsehaut?
Das ist auf jeden Fall, oder sind auf jeden Fall Momente, die ich ganz tief in meinem Herzen habe und die Henning und mich auch immer verbinden werden. Also die Reise über 10 Wochen, weil es gab eine Länderspielpause, die war fantastisch. Ne? Die war wirklich fantastisch. Das war ja auch eine gewisse Parallele, ne? Also man war eins. Wir mussten ein paar Entscheidungen treffen, die dann auch vielleicht hart in der Umsetzung waren, aber es gab immer einen offenen und ehrlichen Austausch. Und es gab eine Verlässlichkeit. Das hat Henning ja auch gesagt, was dieses Jahr betraf. Und ich glaube, darum geht's am Ende des Tages, dass man die Jungs wertschätzt, dass man ihnen Respekt zollt, aber dass trotzdem mal einer draußen bleiben muss. Und ich meine, für mich war das dann manchmal auch nachvollziehbar. Ne? Also zum Beispiel am letzten Spieltag haben wir 3 Spieler für außen und nur 2 können spielen. Dann weiß ich, wie sich Salazar fühlt. Ja? Wenn er nicht in der Startelf ist, dann weiß ich, dass er mir am liebsten eine reinhauen würde, weil im umgekehrten Falle hätte ich genau die gleichen Emotionen. Also was ich am Ende meiner Karriere habe ich ja dann auch weniger gespielt. Und dann hast du auch schon mal einen Brass auf den Trainer. Das ist ganz normal und das dürfen sie auch haben, das sollen sie auch haben, weil das zeigt ja auch, wie sehr sie dieses Spiel lieben, wie sehr sie dabei sein wollen. Aber ich glaube, wir haben das so alle zusammen sehr, sehr gut hinbekommen. Und durften dann etwas erleben, was wir nie vergessen werden.
Bei Salazar hat man es nicht gemerkt, dass er einen Brass auf sich hat. Im St. Pauli-Spiel im Gegenteil. Der macht das 3-2 und Schalke ist aufgestiegen.
Ja, das stimmt. Und dann hat er zu mir gesagt, Bujo, ich habe dich zur Legende gemacht. Und da habe ich gesagt, Junge, ich war schon Legende, da warst du noch nicht auf der Welt. Aber nein. Also das ist wirklich wunderbar. Oder auch mit Churlinov, ne, auch so ein sehr emotionaler Typ, der hat am Anfang wenig gespielt, weil der Akku war ja auch so ein bisschen wild. Und dann ist es auch normal, dann guckt er dich mit dem Arsch nicht an, ne, weil du lässt ihn halt nicht starten. Okay, dann gibt's die Momente, dann ziehst du ihn zur Seite und dann fragst du ihn, was ihm die Flagge von Nordmazedonien bedeutet. Dann sagt er, bedeutet mir alles, dann zeige ich ihm das Emblem unseres Clubs und dann sage ich, und das bedeutet mir alles, du kannst über mich denken, was du willst, das ist mir scheißegal, aber solange du hier unter Vertrag stehst, möchte ich, dass wir in eine Richtung gehen. Und das sind so Momente, da entsteht was. Heute, ja, weiß Darko, er kann sich zu 100% auf mich verlassen, hat er heute ein Problem, bin ich morgen da und umgekehrt. Und das macht's aus, das hat die Zeit ausgemacht und deswegen sind wir am Ende auch verdientermaßen aufgestiegen.
Ideale Steilvorlage, ja, Applaus wert, definitiv. Ideale Steilvorlage, Mike, du sprichst es an, Schalke macht eben was aus, der Aufstieg macht eben was aus, damals wie heute. Schalke bedeutet für Gelsenkirchen eben mehr als nur ein Fußballclub. Du engagierst dich tagtäglich in Gelsenkirchen sozial. Ich konnte das, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, vergangenes Wochenende wieder erleben. Wir hatten nach einer Charity-Veranstaltung 2 Kistenbrötchen übrig. Wer steht persönlich samstags morgens in aller Herrgottsfrühe mit einem weißen Transporter da, um die Brötchen abzuholen und die einem Verein zu spenden und zu übergeben, der Menschen, die weniger haben, ein Frühstück spendet? Mike Büskens persönlich.
Ja, aber das ist doch, weißt du, das, wir sind ja im Pott, ne? Wir dürfen ja offen und ehrlich reden. Also mir, in meinem Leben, ne, habe ich so viel Glück gehabt. Und die Sonne, ne, die hat mir wirklich sehr oft aus dem Hintern geschienen, ne, wirklich. Ich durfte Momente erleben, darum beneiden mich viele. Auch ihr drei Ahnungslosen höchstwahrscheinlich.
So. 97.
Und dann gibt's so die Zeit, da möchtest du einfach nur zurückgeben. Und du hast es gerade richtig gesagt, so. Schalke 04 verbindet total. Das ist vollkommen egal, ob du nichts im Portemonnaie hast, ein Fünfer oder vielleicht ein Zehner. Es gibt Schalke, ne? Und ich erlebe das so oft, wenn ich auch bei Warm durch die Nacht bin, weil meine Frau sich da auch sehr engagiert. Dann ist das Erste, was mich die Menschen fragen, unsere Gäste fragen bei Warm durch die Nacht, wie fandst du das Spiel letzte Woche? Was meinst du, Gewinn war am kommenden Wochenende? Oh, der war aber nicht so gut, woran hat's gelegen? Also, und das macht diesen Verein so besonders. Das macht die Menschen so besonders, weil die Menschen lieben diesen Club. Und ich möchte denen helfen, ja, weil das ist meine Aufgabe jetzt.
Dankeschön. Die Menschen lieben diesen Club. Liebt der Club diese Menschen eigentlich genauso? Das wäre jetzt eine kecke Frage, etwas freche Frage. Fangen wir vielleicht ein bisschen leichter an. Olivier Kruschinski sagt über sich selber, er ist ein frankophiler Polacke. Das erklärt vielleicht sein Frankreich-Trikot, was er jetzt übergezogen hat. Das T-Shirt, was er vorher hatte, war auch tatsächlich komplett durchgeschwitzt. Insofern völlig nachvollziehbar. Olivier, wir haben dich mit in diese Runde gerufen, weil du zum einen quasi Gastgeber bist als Vorstand der Stiftung Schalker Markt, die diesen Abend in dieser historischen Stätte eben mit realisiert, das zweite Mal im Rahmen der Extraschicht, wenn ich mich nicht irre. Aber du bist vor allen Dingen Gelsenkirchen-Kenner, Versteher und Erklärer. Du redest persönlich immer von der Symbiose zwischen Gelsenkirchen und Schalke und Schalke und Gelsenkirchen. Und damit meinst du nicht nur den Club, sondern vor allem diesen Stadtteil. Was meinst du damit?
Ist an.
Ja, ich muss überlegen, weil der Mike hat ja gerade gesagt, ihr drei Ahnungslosen, also implizit meinte er mich nicht. Du fragst ja dann jetzt quasi als Ahnungsloser, der hat unglaublichen Beifall gerade gekriegt für diesen Spruch. Den möchte ich jetzt nicht herrschen. Ich möchte erstmal einmal vorab Danke sagen für alle, die erstens so lange aushalten und überhaupt heute hier sich den Arsch aufreißen bei den Temperaturen. Ich gucke gerade auf Stage System, Alex und Team, auf die Teutonen, auf die Volunteers, auf die Schalke Tour Guide, Stölting sowieso. Also vielleicht mal einen kleinen Applaus für alle, die heute nicht auf die Idee gekommen sind, zu überlegen, abzusagen. Henning, Mike, ihr sowieso, das WAZ-Team, großartig, dass wir diesen Tag hier in dem, und jetzt versuche ich gerade den Übertrag zu finden, in diesem weltbekannten Stadtteil. Ja, du hast mich gerade als frankophiler Polacke angekündigt. Ja, aber in Französien kennt halt auch jeder Schalke und kein Schwein Gelsenkirchen. Ist ja bei dir auch nicht anders in deiner zweiten Heimat. Schalke ist halt wichtig. Und Schalke sind halt, eigentlich hat der Mike ja vieles gesagt, von dem, was richtig und wichtig ist. Schalke, das sind die Menschen. Schalke ist Integrationsmaschine in dieser Stadt. Der Verein, sich Verein sprachwissenschaftlich betrachtet, das sind die Menschen. Und wir gucken als Stiftung Schalker Markt auf all diese historischen Sehnsuchtsorten. Wir gucken auf diese historischen Sehnsuchtsorte aus einer Potenzialbrille heraus, indem wir jetzt die Glückaufkampfbahn jetzt gerade schön in königsblaues Licht gehüllt. Wir sehen, du hast gerade schon darauf hingewiesen, die historischen Fotos, die zum ersten Mal heute illuminiert sind, die Beflaggung, das Eingangsportal, was wir neu hergestellt haben, der Sportgarten, aber auch ebenso die neue Schule auf der gegenüberliegenden Seite, also viele städtebauliche Elemente. Es ist ein Potenzialraum. Ja, also wir haben so ein Stück weit verlernt, diesen Potenzialraum als solchen zu sehen und zu erkennen. Und was ich als jemand, der selber aus Ückendorf kommt, halt dann auch immer verstehe, ist, Schalke ist, ich habe gerade Integrationsmaschine gesagt, Schalke ist halt der soziale Kitt, der den ganzen Bums hier zusammenhält. Weil jemand, der aus Scholven kommt, kommt nicht zu Komze-Ücken, also nicht zwangsläufig. Und jemand, der in Rotthausen wohnt, der war relativ selten in den letzten 5 Jahren in Hassel. Aber Schalke funktioniert halt immer und diesen Katalysator muss man für sehr, sehr vieles nutzen. Und in eurer Berichterstattung, ich bin ja aktiver Abonnent, berichtet ihr ja auch sehr offen, wie ich finde, und sehr authentisch über Probleme, die wir auch in dieser Stadt haben, in meiner Stadt. Und nicht nur unterm Brennglas, aber auch wird vieles hier in Schalke deutlich. Wir müssen es in aller Deutlichkeit immer wieder sagen, Schalke ist der ärmste Stadtteil in Gelsenkirchen. Und Gelsenkirchen ist wiederum die ärmste Stadt in Deutschland. Das heißt, was können wir tun? Mike hat gerade über Warm durch die Nacht gesprochen. Mit Mike macht Meter unterstützen wir auch so Projekte. Ich bin ganz weit weg von einer eigentlichen Fragestellung, ich weiß. Aber wir haben eine unglaubliche Verantwortung und es liegt in diesem Thema halt unglaublich viel Kraft. Und ich hoffe, jeder, der heute nach Hause geht und nochmal zurückschaut nachher und vielleicht über die Königsblaue Meile bis demnächst zur Königsblauen Arena fährt, sieht dieses Potenzial auch ein Stück weit. Und gerade hier haben es, glaube ich, die Menschen verdient, dass man sich um sie kümmert. Aber wir als Schalker haben es vor allen Dingen verdient, wir als Schalker, dass wir unseren Ursprungsort ein neues Leben einhauchen. Weil Schalke gibt es tatsächlich wirklich, also in echt.
Jetzt muss ich aber gerne Applaus. Jetzt muss ich aber doch noch einmal nachhaken. Macht denn der Verein Schalke 04 genug für Schalke? Oder anders gefragt, ist hier in Schalke und da hinten auf Schalke, ist das ein Unterschied aktuell noch?
Ja, natürlich ist das ein Unterschied. In Schalke und auf Schalke ist alleine ja schon sprachlich ein Unterschied. Wir sind jetzt heute hier in Schalke und mit meiner geliebten Frau, die da irgendwo sitzt wahrscheinlich, waren wir vor 2 Tagen auf Schalke, um Helena Fischer, so einen Quatsch da zu gucken. Das ist also ein Unterschied. Ja, es war famos. Also den Bujo habe ich da auch getroffen im Übrigen. Der musste auch mit seiner Frau hin.
Ja, du weißt schon, was ich meine.
Der Mike und ich, wir sind ja ein bisschen älter als ihr, ne? Hat er ja betont. Wir unterhalten uns, glaube ich, seit 25 Jahren abendfüllend über so Themen. Die Frage per Definition ist ja grundsätzlich immer, wer ist der Verein? Ich habe gerade von dem reflexiven Verb sich vereinen gesprochen, also vom Menschen ausgedacht. Henning ist Schalke, der Sinan ist Schalke, Bujo ist Schalke, ihr seid alle Schalke, wir sind Schalke. Jeder Fanclub ist Schalke, jede Stiftung ist Schalke, jeder, der sich in irgendeiner Form kümmert, der tut, der unterstützt. Ich habe heute in der Zeitung gelesen bei euch, dass der Schalker Fanclubverband einen neuen Kooperationsvertrag unterschrieben hat. Die alle sind Schalke, wir alle sind Schalke und jeder macht halt im Rahmen seiner Wirkmächtigkeit das, was er tun kann. Ich weiß, worauf deine Frage hinzielt. In formaljuristischer Form, Schalke 04 als unser, als mein Verein, ist in Schalke, also im Ort Schalke, jetzt nicht so präsent, wie er sein könnte. Ich sage nicht müsste, weil ansonsten hätten wir vielleicht auch weniger zu tun. Aber ich persönlich würde mir schon, und ich glaube, einige in der Stiftung würden sich das auch wünschen, dass man das als Potenzial noch viel mehr erkennen würde, könnte, wird persönlich. Ich sowieso bin davon überzeugt, dass dieses Thema aus einer Marketingbrille jetzt sozial-ökologische Transformation, also Verantwortung für einen Ort, für einen Stadtteil zu übernehmen, eigentlich ein super geiles Thema für den Konzern 2030, 2040 sein muss eigentlich. Also meine Kinder werden mit diesem Maloche, Murks und Bergbau-Folklore-Quatsch nicht mehr abgeholt. Ja, also da muss ich ein neues Storytelling vielleicht nochmal anknüpfen. Auf der anderen Seite habt ihr aber heute auch gesehen, dass Schalke 04 in formaler Funktion ja mit voller Kapelle hier ist. Ne? Der dicke Erwin war gerade hier, die Tourguides sind hier, die Volunteers sind hier, die Module. Also da gibt's dann aus der Perspektive heraus jetzt auch nicht viel zu klagen. Ja.
Henning, vielleicht daran anschließend die Frage. Du bist 3 Tage, glaube ich, noch festangestellter Profi des FC Schalke 04. Wie ist denn da eigentlich die Politik des Vereins im Blick auf die Stadt und den Stadtteil? Werdet ihr als Profis, bekommt ihr da so eine Art Schulung, irgendwie ein Onboarding, was es eigentlich bedeutet, für Gelsenkirchen, für Schalke zu spielen? Oder ist, was auch nachvollziehbar wäre, Sport ist Sport und der Rest geht euch nichts an.
Nee, das gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wann es genau war, aber wir haben schon häufig, sag ich mal, auch Videos gesehen. Es wurde in der Mannschaft besprochen und, dass viel angegeben wurde, dass Schalke halt an sich ja eine arme Stadt ist und dass für viele Leute der Verein alles ist, dass sie alles dafür geben würden, einfach nur im Stadion zu sein und den Verein zu unterstützen. Und ja, da kriege ich auch gerade wieder Gänsehaut, weil ich das jetzt auch schon ein paar Jahre mitgemacht habe. Und da ist wirklich viel zu tun. Und da kann man natürlich auch, wie er schon gesagt hat, noch viel mehr machen, weil es da wirklich viele Brennpunkte gibt. Und also das ist auf jeden Fall Thema. Und jeder, der kommt als neuer Spieler, also ich glaube, man weiß es eigentlich schon, was Schalke bedeutet. Aber wenn du gerade da bist, dann lernst du es erst richtig kennen und dann fühlst du es auch erst richtig.
Wie hast du deine Jungs? Du hast ja mehrfach Schalke trainieren dürfen, Gott sei Dank. Wie hast du die Jungs auf Schalke und das, was es bedeutet, vorbereitet?
Naja, ich habe ja sozusagen zwei Schalker-Leben, ne? Also mein erstes Schalker-Leben als Spieler, da habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, was Schalke den Menschen bedeutet, weil ich habe hier auf der Schalker Straße 107 gewohnt, ne?
Wohnt heute auch keiner mehr von den Profis, oder?
Ich glaube nicht. Nee. Also ich bin damals von Düsseldorf hier hingezogen, weil ich den kurzen Anfahrtsweg haben wollte. Heute ist da der umgekehrt, dass man nach Düsseldorf zieht. Aber. Ja, nicht mein Henning, aber den einen oder anderen gibt's ja da, ne? Aber ist ja auch legitim. Ich glaube, dass du musst dich einfach auf diesen Club einlassen, ne? Und dann wird er dich packen. Und wenn er dich packt, dann lässt er dich nicht mehr los. Und dann bist du dankbar, dass er dich nicht mehr loslässt, weil der ist besonders, dieser Verein. Definitiv. Wenn du das nur aus der Entfernung heraus siehst, wenn du das nicht fühlst, nicht spürst, nicht schmeckst, dann kannst du vielleicht auch nie an deine persönlichen 100% kommen. Aber wenn du dich drauf einlässt, dann ist dieser Club großartig.
Und bevor wir euch drei aus dieser Runde entlassen, also all das, was wir besprochen haben, Schalke erleben, riechen, schmecken, gut, riechen, schmecken kann man da vielleicht nicht, aber erleben kann man es eben doch.
Das ist mein Vokabular, ne?
Ja, ist sein Vokabular, da ist er ganz stolz drauf. Aber Schalke erleben kann man eben auch auf eine neue Art und Weise jetzt eben doch auch noch, Olli, mit einem Wimmelbuch. Mit einem Wimmelbuch, was du mit kreiert hast, mit herausgegeben hast, was es ab heute auch zu kaufen gibt. Aber was ist das?
Ich soll dir nicht erklären, was ein Wimmelbuch ist.
Nein,
ne?
Was ein Wimmelbuch ist,
da musst du deine lieben zwei süßen Kinder fragen, die können dem Papa erklären, was ein Wimmelbuch ist.
Ja, die haben es tatsächlich schon.
Stimmt. Ja, also für uns als Stiftung war tatsächlich vor 2 Jahren, da haben wir eine sogenannte Web-App auf den Markt gebracht. Die heißt tatsächlich Schalke erleben, also mit allen Sinnen, riechen, schmecken, spüren, fühlen, tasten und da halt sehr digital mit Augmented Reality etc. Also ein richtig cooles Teil, kann ich auch jedem nur mit auf den Weg geben. Augmented Reality mit der Web-App schalkeerleben.de. Was es davor schon gab, ist ein klassisches Printprodukt, ein Fußballreiseführer Schalke erleben. Ja, und was uns dann irgendwann mal eingefallen ist oder aufgefallen ist, wir haben eine komplette Zielgruppe vergessen. Nämlich Kinder, kleine Kinder, vielleicht auch Kinder mit migrantischem Hintergrund, die vielleicht der deutschen Sprache noch gar nicht mächtig sind. Und was uns auch völlig durch die Lappen gegangen ist, sind halt wirklich ältere Menschen, die vielleicht allein, vielleicht auch isoliert, vielleicht auch mit Demenzerscheinungen schon leben in Heimen, in Residenzen. Und es gibt tatsächlich so etwas und da kam der Kontakt zur fantastischen Melanie, die da hinten an diesem Stand mit Jesse, dem fast noch fantastischeren Illustrator zustande. Die machen das nämlich schon seit vielen Jahren und da haben wir uns gemeinsam auf den Weg begeben, ein Wimmelbuch aus der Taufe zu nehmen. Das heißt Schalke ganzheitlich erklären. Also wo kommt eigentlich Schalke her mit all seinen Geschichten und mit seiner Geschichte? Und das Ganze halt in einer spielerischen Art und Weise, pädagogisch-didaktisch so aufbereitet, dass man sich, glaube ich, verlieben kann, verirren kann. Es ist, glaube ich, für jeden was dabei. Tatsächlich auch mit digitaler Spielerei, mit einem QR-Code auf jeder Seite, mit der Vernetzung zu unserem Sozialprojekt Meicht macht Meter, weil wir als Stiftung sind selbstverständlich nicht gewerblich. Unser Steuerberater sitzt auch hier, der famose Volker Heimeshoff. Kleinen Applaus im Übrigen für den Volker und sein Team, der einen super Job macht. Hallo Volker, kostet dich gleich ein Bier. Nein, Spaß beiseite. Nein, kein Spaß natürlich. 4 Euro von jedem verkauften Buch, das wir gar nicht verkaufen, weil wir verschenken es nur. Wir als Stiftung werden alle Gelsenkirchener Schulen, also alle Gelsenkirchener Kindertagesstätten und alle Gelsenkirchener Senioreneinrichtungen mit diesem Buch, das werden einige 100 Exemplare sein, in den nächsten Wochen ausstatten, damit dann jede gut ausgestattete Bibliothek tatsächlich Schalke zum Entdecken, diese Zeitreise heute, gestern, aber auch morgen hat. Und 4 Euro von jedem Buch, was der Klartextverlag aus Essen, der ja auch zu eurem Hause gehört, verkauft, gehen dann 1:1 in unser Sozialprojekt Mike macht Meter und landen somit wieder direkt in Schalke bei den diversen Projekten, die wir nachhaltig seit vielen Jahren unterstützen und die es auch wirklich dringend nötig haben.
Berechtigter Applaus und damit schließt sich gewissermaßen ein Kreis. Schalke ist wichtig, sowohl auf Schalke wie auch in Schalke. Und Schalke ist so groß, weil es Männer wie dich und wie dich gab, deine Grätsche gegen gegen die Zecken schaue ich mir immer und immer wieder an. Und zum Beispiel mit deiner Grätsche versuche ich meine Kinder, die zugegebenermaßen, obwohl sie blau-weiß infiziert sein müssten, natürlich irgendwie mit Ronaldo und Messi mich ärgern. Ich versuche sie zu infizieren, indem ich sage, hier, go Triciani, schau dir diese Grätsche an. Das ist purer, echter Fußball, das ist Schalke. Vielen herzlichen Dank an euch drei und natürlich auch an die Legenden, die vorher da waren. Vielen Dank, Andi. Vielen Dank, Matthias.
Danke.
Danke. Und wie immer an dieser Stelle bleibt mir dann nur zu sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss und Glück auf.
Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.